Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir schauen zum American Football hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Volles Programm in GFL, GFL 2 und in der Big Six am Wochenende. Und da gab es einige sehr, sehr deutliche Ergebnisse. Wir fassen die mal zusammen mit unserem Kollegen Nicolas Martin von GFL Radio und TV. Hallo Nicolas.
Wem Braunschweig-Bielefeld zu unspannend war, der hätte sich jeder anschauen müssen.
Auch da waren die Braunschweiger am Wochenende im American Football natürlich sehr aktiv, allerdings mit anderen Vorzeichen als beim Duell in der zweiten Bundesliga gegen Bielefeld. Am Wochenende haben sie nämlich in der GFL sich sehr schadlos gehalten, 41-0 gegen die Hamburg Huskies.
Ja, aber es war zu erwarten. Also letzte Woche war es ja 41-6 ausgegangen, diese Woche 41-0, das ist halt die Preislage. Und da muss man sagen, da hat man es bei den Huskies gegen die Lions schon schlimmer gesehen. Von daher, bei aller Schwäche, die Huskies dieses Jahr haben, zumindest die Ergebnisse gegen die Braunschweiger sind was, wo man dann nach der Saison draufschauen kann und sagen kann, das ist honorable mention, ja. Also das könnte schlimmer kommen. Ich fürchte dann, gegen Dresden wird es nicht so glimpflich ausgehen, weil Dresden dann auch so die Kategorie Draufhau ist. Aber 41-6 und 41-0 gegen die Lions angesichts des Kader, den die Huskies haben. Hm. Ja, mein Gott, was will man erwarten? Also, passt schon.
Also zweiter Saisonsieg für die New Yorker Lions Braunschweig und für die Hamburg Huskies. Die nächste Niederlage noch deutlicher in der GFL 1 im Norden war es im Duell zwischen den Cologne Crocodiles und den Berlin Adlern. Die Crocodiles haben die Adler nach Strich und Faden vermöbelt, 63-0.
Und das war die große Überraschung des Wochenendes im Norden für uns. Wir fahren dahin und erwarten das Spiel auf Augenhöhe. Und wie soll ich sagen? Naja, also es war Hühneraugenhöhe oder so. Also das, was die Crocodiles da gemacht haben, in der Defense, in der Offense, das war schon sehr ansehnlich. Ja, die Adler haben viele Verletzte. 22 an der Zahl. Ich glaube, 4 Starter in der Defense, 5 in der wir haben 4 in der Defense, 5 in der Offense und 3 in den Special Teams. Alles, was recht ist. Nur, das sah teilweise einfach auch so aus, dass sie systemtechnisch überfordert waren, dass sie beim Tackle überfordern waren. Die haben zu keinem Zeitpunkt eine Lösung gefunden. Paul Zimmermann wirkte mit dem, was in der Defense vor ihm passierte, auch überfordert. Die Cologne Crocodiles spielen halt eine Defense, wo sie erstmal verstecken, was sie machen. Das heißt, sie stellen sich in einer Formation auf, zeigen vielleicht sogar einen Blitz an, ja, dass der Quarterback denkt sich, kommt was von rechts, und dann 3-4 Sekunden vor Snap stellen sie alles um. Und plötzlich könnte sich der Quarterback denken, kommt von links, und dann kommt er von irgendwo und er hat keine Ahnung, von wo es kam. Und so sah es bei Paul Zimmermann des Öfteren aus. Und am Ende ist es ein 63-0, das in der Höhe so auch hoch verdient ist. Und also ich würde mal sagen, die Kölner sind in der GFL angekommen. Das Passspiel sah auch schon ein bisschen besser aus. Da ist noch viel Arbeit, aber es sah schon mal ein bisschen besser aus bei den Kölnern, als was wir die letzten Wochen gesehen haben. Das Laufspiel gewohnt stark in Defense. Das war bitter für die Adler anzusehen, weil irgendwie so ab Mitte zweites Quarter haben die Kölner angefangen durchzurotieren. Und haben auch in der Defense irgendwann durchrotiert. Es war immer so, die haben dann ersten Versuch zugelassen, zweiten Versuch zugelassen, dann mal hier 10, 12 Yards, bis so an die 40, 30 Yards. Und dann haben die Kölner wieder ihre Starter eingewechselt und da war auch sofort Schluss mit der Adler Offense. Das war immer so bitter anzuschauen, weil die bewegen ein bisschen den Ball und Köln tut Dinge und ist wieder vorbei. Also der Einlauf der Crocodiles, der Text ist, heute wirst du getestet irgendwie, weil Krokodile unterscheiden nur zwischen Beute und Spielzeug. Bist du Beute oder bist du Spielzeug? Und da, wo man irgendwie bei Hildesheim noch sagen konnte, die waren Beute, müssen wir leider sagen, bei den anderen, die waren gestern nur Spielzeug.
Und deshalb haben sie eben auch so hoch verloren. Die zweite Saisonniederlage schon kassiert. Einen Sieg haben sie immerhin auf dem Konto. Im Norden also zwei sehr, sehr deutliche Spiele. In der Big Six, da gab es auch ein Duell zwischen zwei Nordclubs, die Rebels gegen Universe. Da ging es auf jeden Fall auf dem Feld und im Duell spannender oder enger zu. 11-10 am Ende der Sieg für die Rebels. Aber die Frankfurter, die haben im Grunde ja auch nur verwaltet, weil es ja auf das Gesamtergebnis der beiden Duelle ankam.
Genau, und die hatten wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ihr amerikanischer Quarterback Mike Wax in dem ersten und im zweiten Quarter ausgefallen. sie haben dann durchgespielt mit ihrem deutschen Quarterback. Sonny Weißhaupt haben dann auch wohl 10-3 zur Halbzeit geführt und Berlin musste ja mit 14 gewinnen, um überhaupt eine Chance zu haben, an Frankfurt vorbeizuziehen aus der Summe der Spiele. Und das heißt, im Grunde genommen zur Halbzeit hatte Universe einen 21-Punkte-Vorsprung. Also bei deren Defense haben die es halt wahrscheinlich als 21-Punkte-Vorsprung auch durchgespielt und haben halt wahrscheinlich Zeit von der Uhr genommen, was eh deren Gameplan ist, aber dann noch ganz massiv und haben Berlin halt dran gehindert, irgendwas zu machen. Und der Touchdown fiel dann wohl mit 2-3 Minuten auf der Uhr, wo dann eh klar war, Berlin scored nicht 2-3 Mal. Und von daher war es dann zwar eine Niedergabe 10-11, aber dafür, dass sie halt, wie gesagt, mit ihrem deutschen Quarterback gespielt haben, der die letzten Jahre in Mannheim, Darmstadt, Marburg, so also halt jetzt nicht an den großen Stationen war und dem wahrscheinlich auch ein bisschen Coaching fehlt, war es okay. Und jetzt mal gucken, was mit Mike Wexen ist, ob er nächste Woche gegen Stuttgart nächste Woche einsatzfähig ist. Und Frankfurt hat sich für den Euroball qualifiziert und wenn zumindest das stimmt, was die Spatzen von den Dächern pfeifen, dann findet der wohl am Wochenende 10.11. Juni in Frankfurt statt.
Okay, also werden wir auch natürlich im Blick behalten, das ist knapp einen Monat noch hin. Jetzt schauen wir aber mal in die GFL 2 und auch da gab es eine glatte Rutsche in dem Spiel, was eigentlich als Spitzenspiel ausgewiesen war. Erster gegen Zweiter, aber die Saarland Hurricanes gegen die Schwäbisch Hall Unicorns ohne Chance, 0-50.
Ja, ich hatte ein sehr spannendes Wochenende, muss ich sagen. Ich war in Köln und in Neunkirchen. In der Summe also 117-0. Da geht der Blutdruck hoch, da leiden die Fingernägel, da, ja. Wie soll ich erklären, was da passiert ist? Also, der Start der Saarland Hurricanes war mal wieder einer der schlechteren. Das haben wir ja in den letzten Jahren schon gehabt, dass sich mal gerne in so ein Loch einbuddeln. Das war ein schlechter Punt zu Beginn an die eigene 35, dann ein geblocktes Field Goal, das Hall an deren 30 zurückträgt und dann Interception von Alex Haupert. Das waren die ersten drei Drives. Sie haben den Ball jetzt nicht schlecht bewegt. Ja, sie kamen in der ersten Halbzeit nochmal zweimal in die Red Zone, einmal in Turnover und Downs und einmal ein verschossenes Field Goal. Und dann gehst du mit 0-28 in die Halbzeit, glaube ich. Hall bekommt nach der Halbzeit den Ball, zwei Spielzüge, Endzone 35-0 und da war das Ding halt durch. Und das ist jetzt schon in der Dominanz ein bisschen erschreckend, was der Hall macht, weil wir kennen Hall natürlich als performende Offense in der GFL, aber nicht als performende Offense, die normalerweise direkt so rasant läuft. Ja, so Hall ist eigentlich die letzten Jahre immer so ein kleiner Diesel gewesen. Die brauchen so 2, 3, 4 Spiele, um reinzukommen. Und dieses Jahr haben sie halt jetzt 50 gegen Marburg, 56 gegen oder 57 gegen die Comets, 50 gegen die Hurricanes und lassen ja die Defense relativ wenig zu. Es ist jetzt schon, die sind jetzt schon auf Betriebstemperatur. Ich bin mal gespannt, was das wird, weil das klingt und das wirkt dominanter als die letzten Jahre. Und das ist für den Süden jetzt eine schlechte Nachricht, weil das waren jetzt zwei Playoff-Teams vom letzten Jahr, die sie da vermöbelt haben, mit Allgäu und mit Saarland, nicht irgendeine Laufkundschaft. Und Saarland ist bei vielen Kandidat, oder war bei vielen Kandidat, besser gesagt, Hall oder Frankfurt in die Suppe zu spucken. Und wenn die jetzt so abserviert werden, dann zeigt das, was für eine Arbeit und was für ein Potenzial da in Hall steckt und was die Coaches da noch rausgekitzelt haben. Ist beeindruckend. Also da muss man seinen Hut vorziehen und muss jetzt halt sagen, okay, der Süden, das wird wohl Frankfurt und Hall und dann lange nix und dann der Rest. Mhm. Und ist natürlich ein bisschen schade, aber was will man machen? Also wir können ja nicht den Hallern sagen, werdet mal absichtlich schlechter. Ja, also es geht jetzt nicht um ein Team, das wenn jetzt nicht bei den LA Dodgers oder sonst was irgendwie ein Team, das mit Geld um sich schmeißt und irgendwie alles, was geradeaus laufen kann in der Liga, bei sich im Kader hortet. Das ist alles Ergebnis deren Jugendarbeit und sonst was. Also da kannst du nicht mal sagen, die Liga, das Ligasystem ist kaputt. Nein, genau sowas wünscht man sich in der Liga. Das machen halt so wenig so in der Form, ja. Aber ja, also Hall seit 2009 eine feste Größe in der GFL Süd und dieses Jahr eine ganz große feste Größe.
Und eine große feste Größe am Ende der Tabelle weiter die Munich Cowboys. Die haben nämlich auch die vierte Saisonniederlage kassiert. 20-47 gegen die Allgäu Comets.
Ja, und da hatte Dylan Rauch, der neue Quarterback der Munich Cowboys, ziemlich fürchterlichen Start, wenn man die Statistiken liest. Also erster Drive, erster Pass, Dylan Rauch wirft eine Interception. So, erster Drive vorbei. Nach dem ersten Play. Drive Nummer 2. Sie bekommen Offside, haben also 1. und 5. Zweistellspielzug, Rauch gesackt für 16 Yards Raumverlust, dann unvollständiger Pass. Dann Rauch bei 3. und 21 gesackt für 12 Yards Raumverlust, Fumble, Ball wird in der Endzone gesichert, Touchdown. Also das war der zweite Drive. Der dritte Drive sind 3 Läufe von Fabian Gärtner und Punt. Und der vierte Drive ist unvollständiger Pass. Und dann Lauf für -7 Yards, Fumble gesichert durch Allgäu an der Münchner 8. Also Katastrophenstart für Dylan Rauch. Am Ende verliert man 20-47, weil man halt sich da wieder so ein tiefes Loch gebuddelt hat, aus dem man nicht rauskam. Die Cowboys müssen sich halt offensiv finden. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Der Defense will ich jetzt keinen so großen Vorwurf machen, weil wenn du innerhalb der ersten 4 Drives den Ball einmal an der 6, also der Gegner, der den Ball einmal an der deiner 6 bekommt, einmal direkt zum Touchdown sichern kann und einmal an deiner 8 bekommt, was willst du da als Defense machen? Ja, da sind halt schnell 21-0 drin und dann hast du eigentlich kaum eine Chance. Wenn man den Rest des Spiels betrachtet, ist es dann 26-20, als sich Herr Rauch dann gefangen hat und nicht mehr den Ball um sich verteilt hat, zumindest nicht zum Gegner. Von daher, da ist halt vielleicht der Hoffnungsschimmer. Das ist halt das Problem, wenn du einen Quarterback innerhalb des Jahres einfliegst und der muss halt ganz schnell ins System kommen, dann passiert halt sowas. Ich bin mal gespannt, wie es im Spielbericht aussieht. Ich habe noch keine Bilder gesehen, habe noch wenig gehört von diesem Spiel. Mhm. Habe nur diese Statistiken gesehen und mir sind halt diese 4 Drives aufgefallen, die halt kurz vorher gestartet. Wenn man es wegrechnet, wie gesagt, kommt man auf den 20-26 den Rest der Zeit. Wäre okay. Jetzt kommt nächste Woche das Spiel in Marburg. Das wird so vorentscheidend sein, weil irgendwen müssen sie damit reinziehen, um da in Reichweite zu bleiben. Weil wenn sie jetzt 0-5 gehen und dann haben 1 bis 2 Siege, sind sie schon früh abgehängt.
Die Marburger dagegen haben Erfolgserlebnis gefeiert, an diesem Wochenende in Ingolstadt gewonnen mit 16-10. Und bei den Ingolstädtern, da gab es ja technische Probleme, deshalb konnten wir leider das Spiel auch nicht übertragen am Wochenende. Wir bitten da nochmal um Entschuldigung, aber es schien auch auf dem Platz ein bisschen irgendwo der Haken zu sein.
Und übrigens herzlichen Gruß an viele, die mir dann schreiben, warum seid ihr nicht online, tut doch was, wo ich denke, ja, ich bin in Neunkirchen, ein bisschen weiter nach Ingolstadt, damit ich vorbeischauen kann. Ja, ich kann vieles, aber ich kann nicht alles. Nur das mal als Hinweis, das muss eine ziemlich üble Flaggenparade gewesen sein, wenn man sich den Ticker zumindest anschaut. Also über das Spiel gibt's bisher keine Statistiken, keinen Spielbericht, nur diesen Ticker, Radio gab's ja, wie wir alle wissen, auch nicht. Das muss eine ziemliche Flaggenparade gewesen sein und ansonsten ein ziemlich knappes Spiel, also irgendwie 10-3 Führung, 10-10 Ausgleich, 10-3 Führung von Marburg zur Halbzeit, dann 10-10 und dann ein paar Minuten vor Schluss 16-10. Ist jetzt nichts, was irgendwie eine Aussagekraft in irgendeine Richtung hätte, so ein Ergebnis, ja, weil es sind wenig Punkte zugelassen. Wie gesagt, anscheinend viele Fouls. Da müssen wir abwarten, was Marburg jetzt taugt. Wir haben jetzt ein Spiel gegen Hall, von denen wir ja wissen, die sind gut. Ein Spiel gegen Aufsteiger, von dem wir nichts wissen, außer dass er gegen München gewonnen hat. Deshalb sind die Schlussfolgerungen aus diesem Spiel relativ schwer zu ziehen, weil absolut keine Referenz. Ja, da müssen wir noch 1-2 Wochen warten. Wie gesagt, die nächste Woche, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, kommt das wichtige Spiel von Marburg gegen München. Da haben wir vielleicht was Aussagekräftiges und können dann sagen, okay, in welche Richtung geht's denn eher für Marburg? Eher unten, eher oben? Mhm. Das ist im Augenblick zu schwer, weil halt keine Möglichkeit zum Quervergleich besteht.
Also warten wir da nochmal eine Woche ab, da können wir vielleicht dann wirklich ein bisschen mehr sagen. Schauen wir nochmal in die GFL 2, vor allen Dingen im Norden, wo die Potsdamer weiter marschieren, 44-7 gegen die Rostock Griffins.
Ja, die geben sich keine Blöße, das ist tatsächlich so. Das war jetzt mal ein Statement-Sieg. Die Wilds, einziges Team in der GFL 2, das ungeschlagen ist im Norden. Da bin ich echt gespannt. Also, die haben ja gesagt, die wollen aussteigen. Hm. Ja, scheint auf einem guten Weg zu sein. Also, was interessant sein wird Ende Juli das Spiel in Düsseldorf. Aber ansonsten sieht gut aus für die Rebels, weil, wie gesagt, sie sind im Augenblick ungeschlagen, haben selber in der Hand, alle anderen patzen fröhlich. Die Gamecocks sind jetzt auch, haben jetzt auch wieder verloren. Jetzt haben die Cougars endlich mal gewonnen. Die Panther, gut, die gewinnen regelmäßig, aber bei aller Liebe, ich traue den Panthern noch nicht zu, dass sie da sonst ungeschlagen durch die Saison kommen. Also mal schauen, wie die Saison noch verläuft. Also da bin ich mal ganz gespannt. Im Augenblick, die Royals haben tatsächlich eine kleine Option genommen. Zumindest zum Saisonstart, sie sind halt gut in die Saison gekommen und jetzt kann man gespannt sein, wie es weitergeht. Die Royals, die wir die letzten Jahre schon, jetzt im dritten Jahr in der GFL 2 und die sind ja traditionell gute Starter in die Saison, haben ja auch die letzten Jahre, wo sie halt wirklich nicht den Anspruch hatten, GFL aufzusteigen, haben immer schon früh wichtige Big Points geholt und sich damit einen Puffer geholt, das dann letztendlich zum souveränen Klassenerhalt gereicht hat. Und mal schauen, ob das dieses Jahr auch so ist. Also den guten Saisonstart haben sie ja. Nur ob es dann halt für mehr reicht als für einen souveränen Klassenerhalt, ob die durchziehen können und ob die vielleicht in der GFL 2 ganz oben mitspielen können. Im Augenblick sieht es ja gut aus, weil die Cougars haben zweimal verloren. Die Dolphins, die letztes Jahr der zweite waren, in der GFL 2 auch. Das heißt, also wirklich die beiden, die man vielleicht noch als Mitfavoriten gehabt hätte, haben gepatzt. Die Düsseldorfer als Absteiger, die haben die Potsdamer ja direkt im ersten Spiel geschlagen. Also im Augenblick, wenn man sich die Tabelle anschaut, sieht es ja ziemlich deutlich für Potsdam aus.
So sieht's im Norden aus. 6-0 Punkte momentan für die Potsdamer. Und wir schauen noch kurz in den Süden. Da gab es ein Duell am Wochenende, Albershausen Crusaders gegen die Gießen Golden Dragons. Das ging 17-17 aus.
Ja, die Golden Dragons, nachdem sie letzte Woche die Wiesbaden Phantoms so radikal abgefrühstückt haben. Also es sind eigentlich die beiden Teams, die Wiesbaden geschlagen haben im Duell. Albershausen knapp, Gießen deutlich und die spielen unentschieden. Für Albershausen ist jeder Punkt wichtig. Als Aufsteiger in der GFL 2, wie gesagt, es gibt mindestens einen direkten Absteiger. Das heißt, von diesem Tabellenkeller will man so schnell wie möglich weg. Und Albershausen jetzt also Wiesbaden geschlagen, auswärts in Gießen einen Punkt geholt. Verloren hat man gegen Nürnberg und Ravensburg, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also von daher, Nürnberg und Ravensburg werden wohl eher oben mitspielen. Von daher, für Albershausen, würde ich im Augenblick sagen, 3 Punkte aus 4 Spielen ist ein guter Start für ein Team, das aus der Regio kommt. Und wenn sie den Schnitt halbwegs halten können, dann sollten sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Wird sich natürlich zeigen, ob sie es durchhalten können. Ja, irgendwann kommt ja auch das Problem Verletzungen und wie tief ist der Kader und so weiter. Das ist ja bei jedem Team irgendwann ein Problem. Aber im Augenblick, also vom Saisonstart her, ist das ganz gut. Ist jetzt nichts, wo du schon zu Saisonstart irgendwie, wenn du 0 und 8 starten würdest zum Beispiel, 0 zu 8 Punkte, hättest du ja direkt Druck. So ist es 3 und 5 und du kannst an Sachen arbeiten, weißt aber, selbst wenn mein Spiel in die Grütze geht, du bist immer noch nicht direkt auf dem letzten Tabellenplatz, weil du hast 2 Teams bei 0 Punkten. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis sie dich wieder eingeholt haben, selbst wenn bei dir erstmal nicht läuft. Und das ist ja genau das, was du jetzt als Aufsteiger, dass du erstmal ein paar gute Eindrücke gesammelt hast und dich dann quasi mit diesem guten Gefühl an die Liga und an ihren Speed gewöhnen kannst, weil also der Sprung, wir sagen immer, wenn es von unten kommt, ja, also 7. in NRW oder 6. in den anderen bis 4. Liga, da sind die Unterschiede nicht so gravierend in den unteren Ligen. In der 3. geht's dann schon mal los mit ein bisschen anspruchsvollerem Football. Der Sprung von der 3. in die 2. ist hart und der Sprung von der 2. in die 1. ist hart. Also das sind immer sehr große Schritte. Und gibt genug Teams, die hochkommen und direkt wieder absteigen von der 3. in die 2. Liga. Und da so starten zu können, ist halt ein großer Pluspunkt.
Also wir werden die Saison natürlich weiter verfolgen hier auf meinsportradio.de, live immer am Wochenende mit mehreren Spielen und natürlich auch hier in der Sportshow mit den Vor- und Nachberichten zum jeweiligen GFL-Spieltag. Ich sage vielen Dank an Nicolas Martin von GFL Radio und TV.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.